Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Kai Kupferschmidt?
Hallo Kai, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen Desinformationsforschung. Ich kenne dich als Wissenschaftsjournalisten zum Thema Infektionskrankheiten oder Infektionen. Und Ende Oktober hast du in der Science ein Stück über Desinformationsforschung veröffentlicht. Was ist passiert, dass du dich jetzt auch noch damit beschäftigst?
Die Pandemie ist passiert, würde ich sagen.
Echt?
Naja, also fairerweise muss ich, glaube ich, sagen, dass Missinformation und Desinformation, kommen wir gleich noch zu zum Unterschied, aber dass das natürlich immer eine Rolle gespielt hat. Also ich erinnere mich, als ich in Liberia war zu Ebola und die Diskussion, okay, ist Ebola real? Das war da ein großes Thema und es hat im Grunde in jedem Ausbruch, den ich jemals behandelt habe, hat das eine Rolle gespielt. Die Pandemie hat es wirklich aus meiner Sicht irgendwie auf ein anderes Niveau gehoben. So fühlte es sich zumindest für mich an. Und dann habe ich mir aber eigentlich die ganze Zeit noch gesagt, naja, okay, das ist halt auch einfach der Markt, also das, was wir da durchleben, ist so groß, dass das vielleicht klar ist, dass das einfach so viel Missinformation und Desinformation gibt. Und dann kam Mpox danach. Und das war etwas, was nicht viele Menschen betroffen hat und wo ich fand, dass man genauso viel Missinformation und Desinformation hatte. Und daraufhin habe ich mich entschieden, wenn ich meinen Job als Infektionskrankheitenreporter gut machen will, dann muss ich Missinformation und Desinformation besser verstehen und habe ein 10-monatiges Stipendium am MIT in Boston quasi gemacht zum Thema Missinformation und Desinformation. Also da habe ich mich 10 Monate lang sozusagen aus dem Tagesgeschehen rausgezogen und habe mich einfach mal an der Uni nochmal hingesetzt und versucht, die Probleme besser zu verstehen und mit vielen Forschern, die das bearbeiten, zu sprechen.
Eignen sich so Ausbrüche, Infektionen, Pandemien, eignet sich das irgendwie besser für Desinformationen oder ist das zufällig, weil es sowieso dein Beritt war?
Also ich glaube schon, dass die frühen Phasen von einem Ausbruch eigentlich immer sich dazu eignen, weil es Ängste schürt natürlich, weil Ängste da sind, weil die Leute unsicher sind, wie sie sich verhalten sollten, weil sie manchmal einen Grund suchen oder einen Schuldigen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied, auch wenn wir über Missinformation und Desinformation sprechen. Also in der Regel unterscheiden Forscher zwischen sozusagen der gezielten Missinformation, also wo jemand das mit Absicht macht und das ist Desinformation. Und Missinformation ist, wenn jemand zum Beispiel, was weiß ich, etwas gehört hat und das glaubt und es dann verbreitet. Ne?
Also das Gerücht.
Zum Beispiel das Gerücht. Das Gerücht ist interessant, weil da wollte ich nämlich genau hin. Das Gerücht ist im Grunde genommen nicht definiert. Ein Gerücht kann ja auch wahr sein am Ende. Also es kann auch sein, dass ein Gerücht weder Missinformation und Desinformation ist. Und eine der Forscherinnen, mit denen ich viel gesprochen habe, Kate Starbird an der Universität in Washington, die quasi die Integrität der Wahlen in den USA sehr stark erforscht und was da sozusagen an Missinformation und Desinformation kommt, die bevorzugt dieses Wort Gerücht halt gegenüber anderen, weil es einfach nicht so wertend ist. Und weil wir gerade am Anfang, und das gilt bei einem Infektionsausbruch, finde ich, auch sehr stark, da wissen wir am Anfang häufig nicht, ob etwas wahr ist oder nicht. Und die Leute sagen etwas und manchmal ist es am Ende wahr, aber sie haben es zu einem Zeitpunkt gesagt, wo wir noch nicht wussten, ob es wahr war. Also solche Dinge, also ob jetzt eine neue Variante von SARS-CoV-2 total gefährlich wird oder weniger gefährlich, es gab einfach so ein Fenster, wenn diese Variante neu da war, wo man das nicht wissen konnte, rein wissenschaftlich. Die hatte einfach nicht genug Menschen infiziert und nicht lang genug, dass man das wissen konnte. Und dann gab es aber natürlich online die Leute, die sozusagen den Informationsbedarf bedienen, indem sie einfach sagen, es ist so oder es ist so. Und das sind so Dinge, glaube ich, die bei einem Ausbruch sehr stark eine Rolle spielen, auch historisch, da kann man hunderte Jahre zurückgehen. Also es gibt aus einer brasilianischen Zeitung, habe ich letztens von 1918 eine Karikatur gefunden, wo im Grunde genommen so ein deutsches U-Boot gezeigt ist mit so Totenschädeln, die da rauskommen. Und das war ein Artikel, der im Grunde genommen gesagt hat, die Deutschen haben mit ihrem U-Booten auf der ganzen Welt die Grippe, also damals wusste man noch nicht, dass das ein Virus war, haben die Grippe sozusagen auf der ganzen Welt verbreitet und so die spanische Grippe angefangen. Also das geht, das kann man im Grunde beliebig weit zurückgehen in der Geschichte, um diese Muster zu finden.
Worüber wollen wir denn heute reden? Wollen wir über Missinformation reden, Desinformation oder wollen wir über das Gerücht reden?
Ja, das ist tatsächlich das, womit ich mich sehr viel beschäftige, dass das für das Feld ein Riesenproblem ist, weil die Leute häufig über all diese Dinge gemeinsam reden oder glauben, sie reden über das Gleiche und nicht über das Gleiche reden. Ich glaube, wenn wir über den Zustand der Welt reden, dann spielt im Grunde genommen im Moment Desinformation eine große Rolle. Und das hat häufig zu tun, also das sind dann häufig auch, was weiß ich, Bot-Netzwerke, russische Desinformationskampagnen. Und was man sich klar machen muss bei Desinformation, ist auch wieder etwas, was Kate Starbird mir gesagt hat, aber Desinformation ist Desinformation muss nicht ein Stück Information sein, sondern Desinformation ist eine Strategie. Also im schlimmsten Fall kann Desinformation bedeuten, dass ich zum Beispiel in einem Twitter-Account oder wo auch immer Sachen amplifiziere, die alle wahr sind, aber die in ihrer Summe suggerieren, dass die Welt auf eine bestimmte Art und Weise geschaffen ist, die sie nicht ist. Ne? Also indem es einfach sehr einseitig ist zum Beispiel. Aber die Grenzen verschwimmen natürlich. Schon aus dem einfachen Grund, weil wenn ich ein Stück Desinformation in die Welt setzen würde und du verbreitest es, weil du es glaubst, dann ist das, was du verbreitest, ja eigentlich nur noch Missinformation.
Und der es liest, nimmt es als Gerücht wahr.
Ja. Genau. Insofern behaupte ich jetzt einfach mal, wir reden über alles heute. Wir versuchen es nur halbwegs auseinander zu dividieren, während wir es tun.
Die Forschung zu Missinformation, zu Desinformation, seit wann gibt es das überhaupt? Ich habe vor diesem Gespräch noch nie davon gehört gehabt.
Das ist interessant. Also es ist, je nachdem wieder, welchen Begriff man benutzt. Ein Grund, dass Kate Starbird das Wort Gerücht mag, ist, dass man sehr weit zurückgehen kann in die 70er Jahre und die davor in die 50er Jahre, in die Zeit rund um den Zweiten Weltkrieg. Und es da sehr viel Forschung gibt zu Gerüchten, weil man Gerüchte damals als, was weiß ich, wertzersetzend wahrscheinlich empfunden hat. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist. Aber so
Wehrkraftzersetzung gab es, glaube ich, mal. Ja.
Genau, also dieser Gedanke, dass das sozusagen die Widerstandskraft des Volkes im Krieg zersetzt. Und da gibt es total faszinierende Forscher. Shibutani ist ein japanischstämmiger amerikanischer Forscher, der tatsächlich, das muss man sich auch mal vorstellen, der ist als erste Generation in den USA geborener japanischstämmiger Mensch. Im Zweiten Weltkrieg nach Pearl Harbor ist er in letztlich ein Konzentrationslager ja geschickt worden. Also wie
alle interniert worden, ne?
Alle, genau. Japan, ja. War aber eigentlich schon Student an der Universität Berkeley und hat dann im Internierungslager quasi erforscht, wie die Gerüchte von außen, also wie sich Gerüchte verbreiten in diesem Internierungslager, wie damit umgegangen wird und so. Und hat später in den 70ern ein sehr spannendes Buch geschrieben über Improvised News, heißt es, glaube ich, eine soziologische Studie von Gerüchten. Also da gibt es sozusagen eine sehr lange Geschichte zu. Und dann hat man aber 2016 im Grunde genommen gesehen, und das war wirklich, ich glaube, es war der Schock von Brexit, es war der Schock von Donald Trump, da hat man dann plötzlich gesehen, okay, eine ganze Menge Forscher beschäftigen sich plötzlich mit Fake News. Das war damals das Schlagwort. Ne? Das ist etwas, was wir heute viel weniger benutzen, aber das war damals, und da war wirklich der Gedanke, was weiß ich, das sind ein paar mazedonische Teenager, die auf einer Internetseite schreiben, dass der Papst Donald Trump unterstützt. Sowas sozusagen. Und da war der Gedanke, okay, das ist diese, also es sind Dinge, die wirklich aussehen wie Nachrichten, also manchmal ganze Webseiten, die aussehen wie eine Nachrichtenwebseite, die aber letztlich frei erfunden sind. Und dann gab es eine große Diskussion, das, was manche Leute als eine moralische Panik damals empfunden haben, dass man jetzt, oder eine Moralpanik, dass man jetzt sagt, oh, das ist ein riesiges Problem. Und dann hat man im Grunde genommen relativ schnell rausgefunden, das wird gar nicht so viel konsumiert und das spielt gar nicht so eine große Rolle. Und deswegen ist dieses Fake News-Thema, also da gab es dann so eine Publikationswelle, wo viel über Fake News geredet wurde. Und dann ist das eigentlich so ein bisschen verschwunden. Und dann ist der Begriff der Missinformation und Desinformation, so dieser breitere Begriff, im Grunde genommen aufgekommen, weil man gesagt hat, okay, das Fake News ist nicht das Problem. Es ist so ein geringer Anteil dessen, was die Leute in ihrer Informationsdiät jeden Tag zu sich nehmen, sondern es geht eigentlich um viel mehr als das. Es geht zum Beispiel um einseitige Berichte bei, ich weiß nicht, Fox News oder MSNBC. Und das ist sozusagen, da ist dieses Feld so ein bisschen neu entstanden und es knüpft jetzt wieder an, würde ich sagen, an die Historie zum Beispiel von der Gerüchteforschung und all diesen Dingen.
Jetzt hat dieser US-Japaner, japanischer Amerikaner, der hat ja fast ideale Laborbedingungen vorgefunden. Also, ne, alles abgegrenzt, wenig Störvariablen und so. Aber wie wird das heute beforscht? Also woher kommen heute die Daten, wenn man Desinformation beforscht?
Also ich würde sagen, im Grunde genommen gibt es, also Desinformation ist besonders schwierig, weil es natürlich häufig darum geht, nachzuweisen, dass zum Beispiel staatliche Akteure gezielt Dinge streuen. Ne? Missinformation allgemeiner, würde ich sagen, gibt es zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist im Grunde genommen so der Big Data Ansatz. Also zum Beispiel, ich schaue mir alle URLs an, die auf Facebook angeklickt werden. Also da gibt es einen Datensatz, den Facebook zur Verfügung stellt. Alle URLs, ich glaube, die mehr als 10-mal gesehen wurden oder so. Und dann schaue ich, wie viele davon sind, was man nicht vertrauenswürdige Webseiten nennt oder so. Also zum Beispiel Infowars von Alex Jones oder solche Dinge. Und dann versucht man, oder man klassifiziert, oder man geht wirklich durch und versucht zu klassifizieren, was ist irgendwie vertrauenswürdige Information und was nicht. Und dann versucht man im Grunde genommen daran so ein bisschen nachzuweisen, okay, wer sind die Menschen, die das eher konsumieren? Ist das eher auf der rechten Seite des politischen Spektrums oder im linken? Sind das Männer, Frauen? Kann man da irgendetwas drüber sagen? Ist das sehr konzentriert? Alle Leute nehmen ungefähr gleich viel davon wahr und so weiter. Das ist das eine, das ist der Big Data-Ansatz. Und dann der andere Ansatz, den die Psychologen eher verfolgen, also es sind häufig, was wir im Englischen Computational Social Scientists nennen. Und auf der anderen Seite hat man die Psychologen letztlich. Und da ist es im Grunde ein ganz anderer Ansatz. Da sagt man, okay, wir laden 30 Leute ins Labor ein. In der Regel ist das heutzutage virtuell, ne? Es ist hier Automated Turk oder so, also so über Webseiten, wo man sagt, okay, wir präsentieren euch 30 Schlagzeilen, 15 davon sind erfunden, 15 sind real und wir schauen, wie gut sind Menschen da drin, zu unterscheiden, was wahr ist und was nicht, welche Strategien benutzen die, welche Eigenschaften, wie gut können sie nachher einschätzen, ob sie gut da drin waren, das zu unterscheiden oder nicht, so diese Dinge. Und das sind im Grunde genommen, wie das häufig ist in der Forschung, das ist etwas, was mir sehr häufig auch in anderen Dingen begegnet ist, man hat sozusagen diesen Überblick von ganz weit oben und dieses ganz von bottom up und das wirkliche Problem befindet sich da irgendwo in der Mitte und irgendwie kommt man aus beiden Richtungen nicht so richtig an den Punkt, an dem wir eigentlich ansetzen müssen oder wo das Problem im Grunde genommen lebt.
Das wäre jetzt auch die Frage, also wir haben eine quantitative Forschung, wir haben eine qualitative Forschung. Sehen wir denn auch eine Forschung oder sehen wir in dieser Forschung die Wirkung der Missinformation?
Das ist eine der großen Lücken in dem Feld oder eine der großen Hürden, die das Feld hat, ist wirklich gut nachzuweisen, welchen Effekt hat Missinformation. Und das liegt daran, also zum einen muss man sich klar machen, was man sehr häufig macht, ist, dass man Leuten zum Beispiel Missinformation präsentiert und dann nachher schaut, okay, führt das dazu, dass sie sagen, sie werden einen Impfstoff eher nehmen oder nicht nehmen. Also sozusagen, das ist das, was die Engländer Beliefs and Attitudes nennen, ne? Also so Einstellungen im Grunde genommen, die werden dann abgefragt. Und es gibt sehr, sehr viel Literatur, die zeigt, okay, Missinformation kann Einstellungen verändern. Aber die Frage ist immer, okay, aber was passiert draußen in der realen Welt? Ändert es auch das Verhalten der Menschen? Und das ist zum einen natürlich sehr schwierig, weil es unethisch wäre, Menschen Missinformation zu geben und dann zu schauen, wie sie draußen in der realen Welt sozusagen damit umgehen. Das ist tatsächlich eine Hürde für bestimmte Experiment-Ansätze. Und zum anderen ist es aber auch einfach wahnsinnig schwierig, weil natürlich die Realität draußen in der Welt so ist, dass wahnsinnig viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Also ich glaube, niemand würde sagen, dass Missinformation, wenn ich sozusagen etwas gelesen habe und davon überzeugt bin, dass das stimmt und das ist aber nicht wahr. Ich glaube, niemand würde sagen, dass das überhaupt keinen Einfluss auf den Menschen hat. Aber die Frage ist natürlich, spielt das jetzt eine Rolle für den, und das ist dann das Nächste, die großen Datenstudien werden dann natürlich an großen Mengen von Menschen gemacht und dann hat man im Grunde genommen das Problem, dass man so nur den Mittelwert sieht. Und da sagen viele Forscher, wahrscheinlich sehen wir den Effekt von Missinformation am meisten in den Extremen, wo bestimmte Leute einfach in diesen Echo kann man wirklich leben und sehr, sehr viel von dieser Missinformation aufnehmen. Also es gibt ja Beispiele, der Mensch, der in den USA, hier in Washington D.C. In die Pizzeria reingegangen ist und weil er überzeugt davon war, dass im Keller Kinder gehalten werden, die von den Demokraten missbraucht werden, also diese Pizzagate-Verschwörung.
Wer sich eine Pizza bestellt, bestellt sich ein Kind, war so diese Idee. Ne? War das eigentlich schon QAnon oder war das eine eigene?
Das war, glaube ich, ein Vorläufer von QAnon. Es kam aus diesem Datenleck von Podesta, die E-Mails, weil die häufiger Pizza bestellt haben und dann Menschen sozusagen gesagt haben, nee, das ist ein Code, was die bestellen, sind in Wirklichkeit Kinder. Aber da ist zum Beispiel ja jemand, der hat eine Waffe genommen und ist in diesen Laden gegangen und hat, glaube ich, 3 Schüsse, ist niemanden verletzt, aber hat in diesem Laden quasi seine Waffe entladen. Also das gibt es, ne? Also da ist es sehr klar, dass es da irgendwie einen Effekt gab.
Du sagtest, Facebook stellt Daten zur Verfügung. Reicht es denn, sich Social Media anzugucken, um die Wirkung oder das Vorhandensein von Des- und Missinformation überhaupt angucken zu können? Also was ist mit Radio, was ist mit Fernsehen, was ist mit Podcasts, Telegram, WhatsApp, da kann überhaupt keiner reingucken. Kann man überhaupt belastbare Daten erzeugen, um darüber seriös zu forschen?
Es ist wahnsinnig schwierig und der Grund, dass so viel Fokus auf Social Media gewesen ist, liegt natürlich zum einen daran, dass die sozialen Medien natürlich irgendwie gleichzeitig mit diesem Problem hochgekommen sind und man das Gefühl hatte, da ist wahrscheinlich ein Zusammenhang. Aber zum anderen natürlich daran, dass die sozialen Medien eben diese Daten hatten und zur Verfügung stellen konnten. Das ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Es ist viel, viel schwerer für Forscher, manche dieser Daten jetzt zu bekommen von den einzelnen sozialen Medien, von den Plattformen. Und das ist auf der einen Seite ein Fluch, weil es bedeutet, dass manche Forschung, also zum Beispiel jetzt bei Twitter oder so, oder X, gar nicht mehr geht. Aber es bedeutet auch, dass die Forscher jetzt viel mehr sagen, okay, so wie kriegen wir denn dann eigentlich Daten und vielleicht sich auch befreien von nur soziale Medien angucken und sagen, okay, was ist denn eigentlich mit Fernsehen, mit Radio? Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Sehr, sehr viele Forscher gehen in die Richtung, weil Video immer wichtiger wird. Okay, wir müssen tatsächlich irgendwie letztlich diese Videoclips dann irgendwie einordnen. Also irgendjemand muss die sich letztlich angucken oder du lässt das halt künstliche Intelligenz machen, aber du musst halt irgendwie sagen, okay, war das jetzt ein Clip, der irgendwie manipulativ war? War das ein Clip, der Missinformation oder Desinformation war? Und so weiter. Und dann musst du natürlich noch schauen, wie viel davon Menschen konsumieren. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig. Das ist das Problem. Es ist ein wirklich schwieriges Problem. Also ich habe ja diese Geschichte, die ich geschrieben habe, da geht es ja um die großen Probleme des Feldes. Und es ist gar nicht abwertend gemeint. Es ist einfach so, dass es wahnsinnig schwierige Probleme sind. Und die Leute versuchen da irgendwie eine Lösung zu finden. Aber es ist einfach, ja, es ist eben nicht leicht, da eine Lösung zu finden.
Ist es überhaupt möglich, da eine Lösung zu finden? Also ich habe mit jemandem gesprochen, der hat eine Arbeit geschrieben darüber, inwiefern die Sendung Börse vor 8 im ersten deutschen Fernsehen, inwiefern die Sendung Börse vor 8 über das tatsächliche Geschehen an der Börse informiert. Und der hat mir einfach nur seine Methodik erzählt. Der hat halt 10 oder 20 Jahre Sendungen gescreent, verschriftlicht, verschlagwortet, sortiert. So schnell, wie Informationen mittlerweile entstehen und verbreitet werden, um die Welt laufen, so schnell kommt doch überhaupt keine Wissenschaft mehr hinterher.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Analyse des Problems. Also ich glaube, die beste Forschung, die wir haben, dauert so lange, dass sie im Grunde genommen überholt ist in dem Augenblick, wo sie rauskommt, ne? Und dieses Problem, dass im Grunde genommen wir immer, also das sehen wir auch schon selbst bei den Big Data Studien ist es ja so, dann sehen wir eine Studie, die sagt, okay, Facebook hat der Algorithmus, den Facebook 2020 benutzt hat, dazu geführt, dass Menschen polarisierter werden oder nicht. Wir haben 30.000 Menschen den Algorithmus umgestellt auf Reverse Chronological, die sehen einfach das Neueste zuerst und haben das irgendwie dann ein paar Monate verfolgt und dann die Leute gefragt, wie polarisiert sie sind zu bestimmten Themen. Dann kommt das Ergebnis 3 Jahre später raus und dann musst du halt sagen, ja gut, aber das war zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einer bestimmten Plattform. Der Algorithmus hat sich geändert, die Zusammensetzung der Plattform hat sich geändert, was die Leute sonst an Medienquellen nutzen, hat sich geändert. Ich pushe immer dafür, dass wir viel stärker über das Informationsökosystem als Ganzes sprechen, weil es ist tatsächlich ein komplexes Ökosystem aus vielen verschiedenen Dingen, die da eine Rolle spielen und es ändert sich wahnsinnig schnell. Und in der Hinsicht im Übrigen ähnelt es natürlich dem, was ich bei meiner Infektionskrankheitsforschung sozusagen immer sehe, weil da reden wir sehr viel darüber, dass wir sagen, okay, diese Krankheiten springen von Tieren auf den Menschen über und weil wir zunehmend, was weiß ich, Rodung von Wäldern, immer weiter in die Natur vordringen, weil es immer mehr Schnittflächen gibt zwischen Tieren und Menschen, Armut, Verstädterung und so weiter. All diese Dinge führen dazu, dass sich das Ökosystem ändert und dass die Gefahr, dass ein Virus auf die Menschheit überspringt und wenn er überspringt, sich sehr schnell verbreitet, die nimmt halt zu. Und das Gleiche passiert letztlich hier mit Informationen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass etwas aus so diesen Fringes, also aus dem extremen Rändern in den Mainstream gelangt, ist einfach viel, viel größer heutzutage und dann verbreitet es sich wahnsinnig schnell. Und gleichzeitig sind die Mechanismen, wie das passiert, ändern sich derart schnell, weil die Quellen sich ändern, weil die Plattformen sich ändern. Ich meine, wir sehen jetzt, dass X sich in einer relativ kurzen Zeit massiv geändert. Also mein Erleben auf X von vor 5 Jahren und jetzt, ich poste jetzt selber nicht mehr, aber das ist es ist ganz extrem, wie sich das ändert und das ist letztlich nur eine Plattform, wo sich der Eigentümer geändert hat.
Ich höre daraus, wir haben eigentlich überhaupt nicht genug Daten oder nicht sinnvoll genug Daten. Aus dem bisschen Daten, was wir haben, was können wir denn trotzdem daraus ableiten über Desinformation, über Missinformation? Gibt es irgendwelche Schlüsse, die wir ziehen können, irgendwelche Wenn-Danns, die wir formulieren können?
Das ist natürlich das, ich bin ja sehr naiv damals ans MIT gegangen und habe gedacht, okay, ich erforsche das ein bisschen und ich schaue mir an, welche Gegenmaßnahmen so erforscht werden und dann.
Das ist meine Ausstiegsfrage dann, ne? Was tun wir dagegen?
Genau, und dann schreibe ich auf irgendwie, was wir darüber wissen oder schreibe ein tolles Buch, wie wir alle die Missinformationsproblematik lösen und gut ist. Und dann kann ich mich wieder meinen Viren widmen, weil ich die eh spannender finde. Und ja, aber so ist es halt nicht. Es ist tatsächlich wahnsinnig schwierig. Ich meine, was mir auffällt, ist, es ist gerade ein Bericht rausgekommen aus Australien über Missinformation. Und was der wieder zeigt, ist, dass die meisten Menschen nehmen es als ein Problem wahr und die meisten Menschen wollen eigentlich besser darin sein, diese Sachen zu unterscheiden. Das ist erstmal ein guter erstmal ein guter Ansatzpunkt. Weil meine Sorge immer war, vielleicht ist es den meisten Menschen auch, zu Deutsch gesagt, scheißegal. Die sagen halt, ich finde es unterhaltsam, mir doch egal, ob es stimmt oder nicht. Ne? Also die Tatsache, dass es als Problem wahrgenommen wird und Menschen den Unterschied eigentlich gerne wissen würden, ob es gerade eine vertrauenswürdige Information ist oder nicht, finde ich erstmal beruhigend. Dann ist natürlich die Frage, okay, haben wir gute Methoden, um den Leuten diesen Unterschied beizubringen? Und das ist es, wo ich immer denke, wenn ich mir mein eigenes Verhalten angucke, ich meine, ich bin ja hoffnungslos aufgeschmissen auf Ex oder so, wenn es um Themen geht, in denen ich mich gar nicht auskenne. Also wenn jetzt irgendein ökonomischer Vorschlag aus den USA irgendwie kommt und ich kenne mich damit überhaupt nicht aus und dann...
Du kannst dich einlesen, also aber das kannst du machen, das kann ich machen, weil es unser Job. Aber man kann es ja nicht vom Publikum verlangen, dass es stets und ständig jede Quelle prüft.
Genau.
Über die es kommt.
Und das ist, glaube ich, das, wo ich dann immer, wenn ich das durchdenke, immer an den Punkt gelange, wo ich sage, wenn ich das nicht kann, das kann natürlich auch von niemand anders machen. Das heißt, am Ende liegt es natürlich am Vertrauen. Also am Ende müssen wir bestimmten Leuten vertrauen, dass sie sozusagen die Arbeit machen und dass deren Urteil, bei aller Skepsis, ohne das geht es nicht. Ne? Und das bedeutet natürlich, wir haben ja aus meiner Sicht zwei Systeme aufgebaut, die, wenn sie gut funktionieren, verlässliche Informationen zulassen. Das ist zum einen die Wissenschaft und der Journalismus. Und deswegen denke ich mir so, dann ist die einzig logische Konsequenz natürlich, dass wir versuchen müssen, klarer zu machen, und das haben ja zum Beispiel viele Medien in Deutschland in den letzten Jahren schon auch begriffen, finde ich, klarer zu machen, wie funktionieren, was sind journalistische Standards, wie funktionieren die, warum ist unsere Arbeit vertrauenswürdig? Gleiche für die Wissenschaft und dann im Grunde versuchen, Vertrauen aufzubauen. Aber wir befinden uns natürlich in so einer Art Abwärtsspirale, weil im Grunde genommen wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo so viel Misstrauen herrscht, dass im Grunde genommen jeder versucht, dann sozusagen offen zu legen, wie es funktioniert, unter Umständen zumindest erstmal dazu führen kann, dass die Leute dem noch weniger vertrauen, weil sie dann genau die Punkte finden, sozusagen, wo sie finden, okay, das zeigt ja, dass es da sozusagen Einfallstore gibt für Bias und so weiter. Es gibt einen sehr guten Artikel, ich glaube von 1986 von Annette Bayer über Vertrauen, wo sie im Grunde genommen sagt, Vertrauen ist wie eine Pflanze und wenn man sich sozusagen die Wurzeln einer Pflanze anguckt, dann kann, selbst wenn die Pflanze eigentlich vorher gesund war, kann der Akt, sich sozusagen die rauszunehmen und sich die Wurzeln anzugucken, kann dazu führen, dass die Pflanze hinterher weniger gesund ist. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, ich habe die Hoffnung, dass wir sozusagen an einem Punkt sind, wo wir irgendwann so einen Tiefpunkt erreichen und dann nach vorne gehen und wieder Vertrauen aufbauen können. Aber ob wir genug tun in der Wissenschaft, in den Medien, um das zu machen, weiß ich nicht. Und natürlich gibt es viele Menschen, die wir einfach nicht mehr erreichen. Das ist ja das andere. Wenn die einmal verloren sind für so eine gewisse Art von Information, dann ist es wahnsinnig schwer, da wieder ranzukommen.
Aber gleichzeitig sagst du, den Leuten ist völlig klar, dass es Desinformation gibt, dass sie auch mit Desinformation in Berührung kommen. Und du sagst, es ist ein Problem. Ich sage, es ist ein Problem. Ist es, also wenn man jetzt in die Daten guckt, das bisschen Forschung, was es da gibt, ist es überhaupt ein derart großes Problem, wie es uns Informationsarbeitern, sag ich mal, erscheint? Also sind die Leute wirklich so doof? Oder bilden wir uns das nur ein, weil sie uns nicht mehr so zuhören wie vor 30 Jahren noch?
Ich glaube, es ist ein bisschen von beiden. Und ich meine, wenn wir sagen, die Leute sind so doof, ich meine, wir sind alle so doof.
Ja,
ne? Wir haben, also der
wir ja nicht.
Der Vergleich, den ich immer bringe, ist, ich glaube, ein Großteil des Problems ist schlicht und einfach die Menge an Informationen. Und ich glaube, das klingt trivial, aber es ist es nicht. Wir haben, wenn du mal den Vergleich nimmst zu unseren Ernährungseigenschaften, ne? Wir mussten uns in der Geschichte der Menschheit, mussten natürlich unsere Vorfahren die Kalorien hart der Umwelt abtrotzen und haben darum im Laufe der Evolution einen Geschmack entwickelt für Fettiges und Süßes, weil das nun mal sehr kalorienreich ist. Heute leben wir in einer Welt von Big Macs und Butterkeksen und das macht es halt wahnsinnig schwierig, weil dieser Impuls sozusagen uns im Grunde genommen in die Irre leitet. Und was für unsere Diät gilt, das gilt für unsere Informationsdiät im Grunde genommen genauso. Wir sind über den Großteil unserer Evolutionsgeschichte waren wir mit sehr, sehr wenig Informationen ausgestattet und gleichzeitig waren Informationen wahnsinnig wichtig. Und zwar bestimmte Arten von Informationen besonders. Wir haben einen Geschmack entwickelt für Informationen, die uns Angst machen, weil es eine wichtige Information ist, wenn ein Tiger im Gebüsch nebenan ist. Und was ich Gossip nennen würde, natürlich war es in unserer Menschheitsgeschichte wahnsinnig wichtig zu wissen, ob deine Nachbarn vorhatten, dich irgendwie aus der Dorfgemeinschaft auszuschließen und dich nicht mögen oder, ne? Und diese Art von Information das ist jetzt, und heute leben wir in einem Supermarkt, wo wir permanent bombardiert werden mit dieser Art von Informationen, so wie wir mit Butterkeksen und Big Macs bombardiert werden. Und es führt einfach dazu, dass das, was wir an Nuance und Komplexität oder so brauchen, um gute Informationen zu erklären, also um die Welt real gut darzustellen, dass das einfach wahnsinnig leicht untergeht in diesem, unter diesen ganzen Informationen, die im Grunde genommen unsere Instinkte so ansprechen. Und das ist etwas, was sich nicht ohne weiteres lösen lässt. Und ich denke mir manchmal, wenn ich den Leuten jetzt sozusagen einen Ernährungskompass geben müsste für ihre Informationsdiät, ne, dann würde ich sagen, eine wichtige Sache ist weniger und bewusster konsumieren. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig und wir sagen, das im Grunde genommen ist das etwas, was für so ungefähr alles gilt in der Welt. Ne? Weniger und bewusster konsumieren würde eine Menge Probleme lösen. Aber das ist tatsächlich etwas, es fällt mir jetzt zum Beispiel auf, der Switch von X zu Blue Sky, war das für mich etwas, wo ich jetzt merke, dadurch, dass es nicht so ein Hyper-Algorithmus hat, der einem ständig irgendwas präsentiert, was jetzt interessant ist, verbringe ich unterm Strich, glaube ich, weniger Zeit da. Und es hat so eine gewisse Entwöhnung stattgefunden und ich finde das eigentlich ganz gut. Und das ist etwas, glaube ich, was, wenn wir riesige Firmen haben, die ein Interesse daran haben, uns so lange wie möglich vor diesen Bildschirmen zu halten, damit sie uns mehr Werbung zeigen können, für die sie bezahlt werden, da würde ich dann sagen, okay, ein Teil der Lösung muss Regulation sein. Ein Teil der Lösung muss sein, dass wir Regeln brauchen, die verhindern, dass wir sozusagen völlig schutzlos ausgeliefert sind diesen Algorithmen, die einfach unsere Instinkte auf eine weitere Art und Weise ansprechen, die einfach wahnsinnig schwer ist, dem entgegenzuhalten, glaube ich.
Also du meinst Regeln im Sinne von Ordnungsrecht, nicht Regeln im Sinne von, nimm nicht mehr als 60 Gramm Protein am Tag zu dir.
Ich meine, im Grunde kann es natürlich beides sein. Nein, aber wir brauchen, und ich meine, die EU hat das ja mit dem DSA, mit dem Digital Services Act im Grunde genommen gerade vollzogen. Also wir haben ja genau Regeln zum ersten Mal in der EU, die zum Beispiel Forschern einen Zugang zusprechen zu den Daten dieser großen Plattformen, damit man diese Sachen zum Beispiel untersuchen kann. Das ist ein wichtiger Schritt. Und ich glaube, was total spannend wird in den nächsten Jahren, ist wirklich zu sehen, ob jetzt, wo Elon Musk und Donald Trump zusammen so ein unheilvolles Gespann bilden, ob die USA sozusagen ihre Weltmachtstellung jetzt auch ausnutzen wird, um genau diese Art von Versuch, diesen großen Firmen Einhalt zu gebieten, um auch dagegen zu arbeiten. Es gibt erste Zeichen, dass das der Fall ist. Noch ist er nicht mal im Amt, insofern, glaube ich, warten wir mal. Aber das wird auch Teil der Konstellation sein, die entscheidet darüber, ob wir insgesamt aus diesem Problem ein bisschen ausbrechen oder ob wir immer tiefer reinrutschen.
Gleichzeitig, also ich hänge immer noch so ein bisschen da, wo du sagst, ne, den Leuten ist durchaus klar, dass da Desinformation kommt und dass es viel ist und man weiß aber gar nicht so genau, wie sie es beurteilen. Siehst du tatsächlich eine Gefahr in der Desinformation?
Zwei Punkte. Das eine ist, wenn du sagst, Desinformation, man muss natürlich fairerweise dazu sagen, wenn ich die Leute jetzt einfach frage, glaubt ihr, dass da draußen viel Desinformation ist, dann sagt so ziemlich jeder ja und die Hälfte von denen meint dich und mich mit der Desinformation und die andere Hälfte meint irgendeinen Idioten, der irgendwie Impfstofflügen verbreitet. Also das ist natürlich Teil des Problems, ist natürlich, dass jeder sich heutzutage in der Rolle dessen gefällt, der sozusagen skeptisch ist und was Desinformation tatsächlich ist.
Der einzig immunisiert.
Genau, ja. Genau, die zwischen den ganzen Schafen. Ja, ich glaube, dass Desinformation ein Problem ist. Ich glaube, dass es wahnsinnig schwer ist zu beziffern, wie groß das Problem ist. Und ich glaube auch, dass es nicht so richtig zielführend ist, zu versuchen, es so völlig vereinzelt zu betrachten. Wir haben das, also zum Beispiel jetzt Mpox, wenn ich Mpox nehme, da haben wir das gesehen, dass Russland zum Beispiel so eine Lüge gepusht hat, dass das Virus jetzt aus Laboren kommt eigentlich. Es gibt eine sehr, sehr spannende Hintergrundgeschichte dazu, wie das alles zustande gekommen ist. Aber im Grunde genommen, das war ein Beispiel. Und ich habe schon Leute erlebt, die sozusagen davon beeinflusst waren und deren Verhalten das geändert hat. Und das ist das zentrale Dilemma dieses Feld der Desinformationsforschung und Missinformationsforschung ist, das hat Philipp Lorenz Spreen, der, glaube ich, an der Uni Dresden, an der TU Dresden arbeitet inzwischen, der hatte mir das gesagt, der hat gesagt, im Grunde genommen jeder, das Absurde ist, es fällt uns so schwer in der Forschung, das so richtig zu beweisen, wie groß das Problem ist, aber im Grunde genommen jeder hat irgendeinen Onkel oder irgendein anderes Familienmitglied, das irgendwie über WhatsApp oder was auch immer radikalisiert wurde oder abgerutscht ist in irgendwelche Verschwörungstheorien. Also da bin ich schon so, dass meine Erfahrung der Welt und meine Arbeit, die ich als Journalist mache und wie ich sehe, wo das hochkommt, ich vertraue dem schon, dass ich sehe, da ist etwas da. Wie groß das Problem ist, wie das mit anderen Dingen zusammenhängt. Es gibt Leute, die sagen, möglicherweise ist Missinformation und Desinformation ein Symptom. Worüber wir wirklich reden ist, ne, wir haben Populismus, wir haben ökonomische Ängste, so wo ist sozusagen Ursache und wo ist Effekt? Das ist natürlich wahnsinnig schwer. Und doktern wir nur an den Symptomen rum, wenn wir über Missinformation sprechen und müssten wir über was anderes sprechen? Das sind wichtige Fragen. Aber ich glaube schon, dass die Evidenz inzwischen da ist, dass Missinformation und Desinformation alleine inzwischen negative Effekte haben. Das ist ziemlich klar und ich finde, da kann man, ob ich jetzt Pizzagate oder was anderes nehme, das kann man an einzelnen Beispielen sagen. Die Frage ist immer, was passiert in der Masse? Und das ist, finde ich, viel schwerer zu beantworten. Das wissen wir aus meiner Sicht noch nicht genau.
Kai Kupferschmidt, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke fürs Gespräch.
Dieser Podcast und ganz über Medien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich. Dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de. Und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.